Ich fand es toll, dass so viele wichtige Personen auch hier waren. Ich fand es toll, dass Steffi Lemke hier war und dass auch Sebastian Unger ganz viele gute Sachen gesagt hat und sehr positiv waren alle. Aber tatsächlich sehen wir seit Jahren schon, wie schlecht es unseren Meeren geht. Und immer wird gesagt, es wird was getan und es wird was getan und wir wissen das. Wir müssen aber noch mehr wissen und wir sind ja dabei. Und ich hätte mir tatsächlich ein eher interaktives Programm gewünscht, wo man das intensiver besprechen kann, wo man ein bisschen lösungsorientierter ist. Bin ich auch ganz froh, dass es diese erste Meereskonferenz gab und ich hoffe, dass es noch weitere geben wird in der Zukunft.
Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Moin und willkommen bei Wellenbrecher. Hier spricht Eva und heute haben Annabelle und ich keinen Gast oder Gästin am Start, denn heute werde ich Annabelle ausquetschen und ich lasse sie jetzt auch mal gleich zu Wort kommen, denn vielleicht will sie vielleicht selber erzählen, wo sie in der letzten Woche war. Annabelle, hau raus!
Ja, hallo zusammen. Ich war am Dienstag und Mittwoch, also den 6. und 7. Mai in Berlin auf der ersten nationalen Meereskonferenz. Das Ziel war so ein bisschen eine Zusammenkunft von allen möglichen NGOs, Politikern, Wissenschaftlern, Industrie zusammenzubringen und zu schauen, wie wir Meeresschutz bzw. halt dann auch Klimaschutz, weil ja die Meere ein riesiger Teil davon sind, in Deutschland voranzubringen.
Und das Ganze, diese ganze Konferenz wurde doch auch initiiert durch die Ozeandekade, richtig?
Ja, tatsächlich dachte ich das, aber scheinbar nicht. Also es wurde veranstaltet und organisiert durch das Umweltministerium und es waren natürlich viele, wenn nicht sogar alle Mitglieder des Deutschen Ozeandekadenkomitees vor Ort. Aber das war eher so, glaube ich, in Bezug dessen, dass nächsten Monat in Nizza die große UN-Ozeankonferenz ist und dass man so ein bisschen schaut, wir verabreden uns vorher hier in Deutschland und gucken mal, was in Deutschland so passiert und was man dann auf internationalem Boden quasi vertreten kann. Ich glaube, das war so ein bisschen die Anspielung und nicht insbesondere durch das Ozeandekadenkomitee selbst.
Okay, ja. Das ist ja auch schon mal interessant zu wissen, weil ich bin tatsächlich auch davon ausgegangen, dass das durch die Ozeandekade quasi organisiert wurde. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein erster Eindruck war, als du ankamst, ob du Leute kanntest, wer dir so aufgefallen ist, wer so da war. Wie war es das so in den ersten Stunden, in der ersten Stunde für dich?
Also getroffen nicht, aber es wurde eine sehr inspirierende Rede von Steffi Lemke gehalten. Dann gab es am Anfang ein internationales Segment, wo auch eine sehr schöne Rede von Peter Thompson gehalten wurde. Das ist der UN-Sondergesandte für den Ozean. Genau, und dann müsst euch die Konferenz so vorstellen, es gab immer oben in einem größeren Raum gab es eine größere Podiumsdiskussion mit mehreren Leuten und dann gab es immer noch zwei separate Räume, wo kleinere Veranstaltungen passiert sind. Da bin ich dann nach diesen ganzen großen Anfangspodiumsdiskussionen bin ich dann runter in den einen Raum gegangen. Da gab es eine Session von We Are Ocean Blaupause. Es geht im Prinzip darum, dass man Schüler durch Kunst an die Ozeane ranführt. Es gab dort ein oder zwei Klassen, die in Kooperation mit diesem Verein und dann halt quasi T-Shirts gebastelt haben. Und Blaupause einmal deswegen, weil der Ozean halt blau ist und man immer die schönste Zeit sozusagen, wenn man sich an die Schule erinnert, ja irgendwie doch mehr auf die Pausen freut als auf den Unterricht selbst. Und der andere Grund, also das Teekesselchen dazu ist, dass Blaupause ist ja auch eine Art und Weise, wie man drucken kann oder früher gedruckt wurde. Wenn man diese Linoleumfolien, nennt man die so, und dann dort Farbe drauf macht, dann kann man das ja quasi stempeln. Genau, ja. Das war sehr interessant, wie die Schülerinnen das an den Ozean heranführen sollen. Dann bin ich wieder hochgegangen zu der großen Podiumsdiskussion über saubere Meere. Da wurde viel über die Munition in der Ostsee gesprochen. Und auch unter anderem war da eine Vertreterin von Plastics Europe e.V. hat dort gesprochen über halt Plastikverschmutzung. Das hat mich ja insbesondere interessiert, weil unsere nächste Folge, kleiner Teaser, mit einer Firma ist, die sich um Plastikmüll und Plastikreduktion sich damit beschäftigt. Tatsächlich konnte man während der ganzen Konferenz auch Fragen stellen über Slido. Und ich habe mich ein bisschen gefreut, als dann meine Frage angenommen wurde. Und zwar,
was war das für eine Frage?
Sind Unternehmen oder Firmen, Plastikhersteller, sollten die dafür verantwortlich gemacht werden, Plastikmüll in der Umwelt auch wieder zu entsorgen? Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen der Gedanke hinter Plastic Credits.
Genau.
Ja.
Und was war die Reaktion auf deine Frage? Was wurde da so geantwortet von den Diskutierenden?
Tatsächlich nicht die ich erwartet habe. Sie meinte,
okay.
Ja, sie meinte, dass Firmen schon relativ viele Sozialleistungen sozusagen übernehmen. Firmen sind nicht dazu verpflichtet, eigentlich einen Kindergarten zu haben. Das machen sie ja, um ihre Mitarbeiter glücklicher zu machen, damit sie auch, man kennt ja dieses Prinzip eher von Google, weißt du, wenn deine Mitarbeiterinnen glücklich sind, dann arbeiten sie effektiver und mehr.
Genau. Der Obstkorb im Pausenraum, ja.
Ja, genau. Und sie war der Meinung, dass sie es wirklich tatsächlich komisch findet, dass Firmen jetzt angefragt werden, dafür Verantwortung zu übernehmen. So nach dem Motto, Coca-Cola als Plastikhersteller ist eigentlich nicht dafür verantwortlich, wenn Personen Plastik auf die Straße schmeißen. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir ja ein Umweltproblem. Und es ist meiner Meinung nach kurzfristig und für die Umwelt besser, wenn Plastik aus der Umwelt entsorgt wird, als wenn wir vielleicht darauf setzen und hoffen und warten, dass manche Länder eine funktionierende Müllinfrastruktur und Recyclingstruktur aufbauen.
Also sie sieht quasi die Verantwortung in den Ländern
oder genau.
in der Recyclingstruktur.
Ja.
Und hat sie da denn auch Lösungsansätze präsentiert? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war sie komplett gegen diese Plastik-Credits. Vielleicht ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, weil wir so viel von Plastik-Credits reden und unsere nächste Folge kommt ja doch erst in 2 Wochen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so Kohlenstoffzertifikate. Also freikaufen klingt so seltsam, aber man kann dann sagen, okay, wenn man bei der und der Firma eine Plastikdose kauft, in der was zu trinken drin ist oder so, oder eine Plastikflasche, dann weiß man, dass die gleichzeitig auch dafür sorgt, dass Plastik irgendwo wieder rausgeholt wird. Habe ich das so richtig erklärt, Annabelle?
Ja.
So ungefähr. Also ganz runtergebrochen einfach.
Ich weiß nicht, ob sie komplett dagegen war. Sie hat das Wort Plastic Credit per se nicht genannt. Ich habe es auch vergessen, in die Frage mit rein zu formulieren. Ich habe das als offenes Ende gelassen, weil das Ende der Frage war, wenn sie der Meinung ist, Plastikhersteller sollten dafür haften, wenn ja, dann wie? Also ich wollte quasi Plastic Credits von ihr hören. Genau, aber sie ist der Meinung, es ist die Schuld eines Individuums in einem Land, wenn man Plastikmüll einfach auf die Straße wirft.
Ich finde, Verantwortung lässt sich nicht so einfach hin und her schieben. Ich finde auch, dass wir als Individuen eine Eigenverantwortung haben. Ich finde auch, dass es strukturelle Probleme sind. Aber man merkt ja auch, dass Firmen sich Gedanken machen müssen um deren Image. Und auch wenn die Plastik verwenden. Und ich finde, man sieht das auch bei ganz vielen Firmen, dass die auf recyceltes Plastik setzen, dass die Herkunftswege beschreiben und so weiter und so fort. Und wenn es dann diese Möglichkeit von Plastic Credit sieht, ich weiß nicht, warum man dem so kritisch gegenüberstehen sollte, wenn das auch einfach ein Angebot für die Firmen ist, sich selber so ein bisschen reiner zu waschen. Also man muss dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht in Greenwashing endet. Ja.
Ich glaube, der Hintergedanke ist langfristiger gedacht. Ich verstehe ihn auch. So nach dem Motto, wenn jetzt Firmen reingehen und durch ihre Plastic Credits das Plastik dort wieder aufsammeln, hindert es das Land, eine Recyclingstruktur aufzubauen.
Aber das eine steht dem anderen doch nicht im Weg, oder? Oder sehe ich das falsch? Verhindert das das wirklich? Finde ich nicht.
Weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein.
Oder sehe ich da was?
Ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, ja. Ich weiß es nicht.
wenn man mich fragen würde, sollte man sich um Plastik-Credits kümmern oder sollte man sich um eine vernünftige Recyclingstruktur kümmern, würde ich auch sagen, dass eine vernünftige Recyclingstruktur vielleicht noch wichtiger ist. Aber es kann das andere ja trotzdem geben. Nun gut, okay, aber da hast du auf jeden Fall eine überraschende Antwort auf deine Frage gibt. Es ist vielleicht auch nicht so einfach. Vielleicht, also ich meine, das ist ja auch interessant, da nochmal so um die Ecke zu denken.
Trotzdem.
Na gut, okay.
Ja, genau, der Rest des Abends. Ja, es gab dann wieder eine große Podiumsdiskussion, auch über Klimawandel generell, die Arktis. Ich glaube, was tatsächlich relativ überraschend war und sehr spannend war, dass Team Malizia an dem Abend offiziell verkündet hat, dass sie ab sofort, soweit ich das verstanden habe, es ein Forschungsschiff von Team Malizia gibt.
Vielleicht ganz kurz, ist was?
Team Malizia arbeitet stark in Kooperation mit Fürst Albert von Monaco zusammen, der ja doch sehr viel Engagement in Bezug auf Klimaschutz und Ozeanschutz und hat sogar ein bestimmtes Office für Polarregionen. Also auf jeden Fall für alle Rennsportbegeisterten, für alle Extremsportbegeisterten, die kennen das vielleicht. Team Malizia ist die Firma, für die auch Bruce Herrmann immer segelt, und das ist ja quasi seine Firma.
Ich wusste das zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass alle Hörende das wussten, deshalb frage ich so nach.
Genau, also Team Malizia hat dieses Forschungssegelschiff an dem Abend gelauncht und die werden dann auch tatsächlich in Nizza vor Ort sein und dort kann man sich, so wie ich das verstanden habe, ab sofort eigentlich darauf bewerben, dass man mit diesem Segelschiff Forschung betreibt.
Wow, und das Schiff, das gibt es auch schon, das wird jetzt nicht irgendwie erst gebaut oder so, ach krass.
Nee, es ist schon fertig gebaut, ja genau, die segeln jetzt gerade nach Nizza runter und ein sehr schönes hellblaues Schiff mit TTD und die arbeiten auch mit Forscherinnen vom Geomar zusammen, die ja auch diese Rennboote auch immer mit diesen Autonomous Samplers ausgestattet haben für also hauptsächlich gelöstes CO2 in der Wassersäule und Chlorophyll A wird, glaube ich, auch dauerhaft gemessen und dann schauen sie jetzt noch gerade, was für andere Geräte man potenziell auf diesem Forschungssegelschiff einbauen könnte. Genau.
Aber okay, das ist doch eine gute Message.
Ja, sehr gute Message. Ich habe dich mal ein bisschen gefangirlt, mit Boris Herrmann darüber zu sprechen, weil es tatsächlich ja schon ein Forschungssegelschiff gibt. Und zwar ist das die Eugen Seibold und das ist vom Max-Planck-Institut für Chemie. Die sind jetzt beide von der Reederei Leis, das ist eine deutsche Reederei, beredert. Und mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, wie sieht er die zwei jetzt? So ist der Bedarf so hoch, dass es noch ein zweites Forschungsschiff bedarf? Und da meinte er, ja, auf jeden Fall. Denn im Gegensatz zu Deutschland, was wirklich in einer sehr privilegierten Situation ist, dass wir viele Forschungsschiffe haben, dass wir tendenziell zu wenig Daten haben, um den Ozean gut zu messen und gut zu beobachten und dass der auch durch ein Segelschiff sehr klimaneutral ist und generell finde ich auch einen super Ansatz, um dieses Boot nicht direkt vielleicht über Deutschland, sondern eher über eine Stiftung sozusagen laufen zu lassen. Das war eine sehr lange Zusammenfassung von dem ersten Tag sozusagen.
Ja, ich habe mich gefragt, es ging ja auch schon ein bisschen politisch zu während des ersten Tags, also du hast uns ja auch diese Rede von Steffi Lemke geschickt, gerade weil das ja auch Steffi Lemkes letzte Amtshandlung so ein bisschen war, ne?
Ja, das war tatsächlich ihre letzte Amtshandlung. Neben mir liefen die Live-Ticker, weil wir halt in dieser Einführungsrede und sie selbst auf während sie ihre Rede gehalten hat, wurde bekannt gegeben, dass die erste Wahl von Friedrich Merz keine Mehrheit hatte. Mhm. Und auf jeden Fall fantastische Rede von ihr. Und ich glaube, man hat auch wirklich gemerkt, wie sehr sie den Meeresschutz in der letzten Legislatur vorangetrieben hat und wie sehr sie die Meere auch unterstützt hat. Weil ich meine, sie hat ja diesen Meeresbeauftragten, diesen Titel, ist ja eigentlich nur ein Titel. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie man Brücken bauen kann, damit die Leute aus den verschiedenen Ministerien wissen, wo sie anrufen können, wenn es um die Meere geht. Die erste Amtshandlung von der neuen Bundesregierung war, diesen Titel direkt abzuschaffen. Und
es gibt jetzt keinen Meeresbeauftragten mehr?
Nein. Es gibt keinen Meeresbeauftragten mehr. Das ist irgendwie schade, weil es ist ja schon in gewisser Weise eine Art Effektivität zwischen den Ministerien zu fördern, ohne Mehrkosten zu generieren.
Ja, ja, es war vor allen Dingen Fortschritt, ne, was Meeresschutz angeht und auch Übersicht zum Meeresschutz und vielleicht auch sowas ein bisschen ich will nicht sagen Entbürokratisierung, aber es hat das Ganze einfacher gemacht für alle Beteiligten.
Ja.
Am nächsten Tag war dann ja auch der neue Minister da, richtig? Hat
ja
er auch eine Rede gehalten? Wie ist denn aber sein Name? Den muss ich erst noch lernen. Clemens.
Carsten Schneider.
Carsten, kein Clemens, genau.
Carsten Clemens. Carsten Schneider von der SPD ist der neue Umweltminister. Er hat auch eine 10-minütige Rede gehalten.
Wie war der Eindruck von dir? Ja, wie war der Eindruck von ihm so? Oder wie fandest du die Rede?
Man muss sagen, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn seine erste Amtshandlung ist, auf dieser Nationalen Meereskonferenz aufzukreuzen und eine Rede zu halten. Wie viel er jetzt von Steffi Lemke übernehmen wird, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Mal schauen.
Ich glaube, also was ich so gelesen habe, war, dass SPD und Union beide nicht so scharf auf das Umweltministerium waren und das so ein bisschen Restposten war. Und dass der Carsten Schneider eigentlich auch aus der Wirtschaft kommt, aus dem mehr mit Zahlen so kann, was ja aber nichts Schlechtes heißen muss. Also wir sind ja offen für alles. Aber wir schauen einfach mal.
Ja, wir haben ihn im Auge. Mal schauen, was passiert.
Ja, wir können, glaube ich, beide einstimmig sagen, dass das Thema Klima in der derzeitigen Regierung oder in der derzeitigen Regierungsbildung nicht die allergrößte Rolle gespielt hat.
Ja.
Nicht mal eine der größten, auf gar keinen Fall. Ja.
Ja.
Wir schauen mal, was die nächsten Jahre wird. Vor allen Dingen, ach, es hätte eine größere Rolle spielen müssen. Aber, ja.
Genau, ich bin Antonia. Ich war hier wegen der BMV-Jugendbeteiligung. Und ich glaube, was ich überraschend mitgenommen habe, auf jeden Fall von der Konferenz, ist doch oft so emotionale Werte irgendwie angesprochen wurde, wie Hoffnung, Liebe zum Meer. Da bin ich ehrlich, habe ich vorher nicht mitgerechnet, sondern eher, ja, so eine sehr neutrale Sichtweise damit irgendwie gerechnet. Das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht.
Fandest du denn, dass ihr als grüne Jugend gut repräsentiert wart?
Also ich finde, ja, also wie gesagt, teilweise wurden wir gehört, aber teilweise gerade, denke ich, so auf den Hauptpanels haben wir dann doch sehr wenig Raum gekriegt. Also jetzt irgendwie für unsere Diskussion wurden dann so 10 bis 15 Minuten eingeplant, für andere Diskussionen ganze Stunden. Da merkt man dann irgendwie doch, es fällt irgendwie hinten rüber. Das war auf jeden Fall ein bisschen schade und ausbaufähig fürs nächste Mal.
Ich bin Ella und auch wegen der BMUV, noch hieß es so, Jugendbeteiligung hier gewesen. Und ich fand, die Konferenz war sehr auf diesen Wissensaustausch und auch Austausch aus verschiedenen Bereichen der Meeres-Community fokussiert. Und ich glaube, das hat in vielen Bereichen auch gut geklappt. Und wir hatten echt inhaltlichen Input aus allen. Also mir würde jetzt gerade nichts einfallen, was ich vermisst habe. Aber ich finde auch, dass so dieser Fokus, den wir uns selbst auch gelegt haben, wir wollen mehr Umweltbildung, so als Jugend, das wird viel gesagt. Aber ich denke mir immer, ja, auch die Erwachsenen müssten manchmal noch mehr wissen oder irgendwie, dass es bei denen besser ankommt, damit auch wirklich was passiert. Weil dieses Handeln, da fand ich, das kam nicht so rüber. Hier wird halt viel drüber geredet, ich meine, es ist eine Konferenz, aber es gibt noch keinen richtigen, ja, wir machen das jetzt auch. Das fehlt ein bisschen und das sollte, finde ich, noch.
Wie war denn dann so der zweite Tag für dich? Nicht ganz so aufregend, hast du mir schon erzählt.
Ja, der zweite Tag war tatsächlich nicht so aufregend wie der erste. Man hat auch gemerkt, dass weniger Leute vor Ort waren, was ich wiederum sehr schade fand. Auf jeden Fall bin ich wieder in so einen kleineren Raum gegangen. Und zwar wurde da das Ocean Race Europe vorgestellt, was ja diesen Sommer in Kiel startet bis nach Montenegro. So, es gibt ja einmal dieses Einzelsegeln, wo Boris Herrmann mitmacht, dieser Vendée Globe. Dann gibt es aber ja auch seit den 70er Jahren, ich meine, es war 70er Jahren, dieses Teamsegeln. Das war früher ein Amateursegeln, dann wurde es irgendwann aufgegriffen von Volvo und hieß dann Volvo Ocean Race. Und seit 2018 haben die diese Marke verkauft. Und seitdem heißt es nur noch The Ocean Race. Da gibt es alle 4 Jahre so eine Weltumsegelung. Und dann gibt es aber auch immer nach diesem Jahr der Weltumsegelung gibt es so ein Ocean Race Europe. Und dann 2 Jahre nach der Weltumsegelung gibt es quasi so einen Atlantic Race. Einmal von, ich meine, es war New York bis Barcelona, irgendwie sowas. Genau, und das machen die dann immer so im 4-Jahrestakt. Genau, das ist diesen Sommer in Kiel. Dann geht's, ich weiß nicht mehr, welche Stadt in Portugal. Nizza ist auch wieder mit dabei. Dann noch Italien und dann, wie gesagt, Montenegro hört's auf. Und da war natürlich, also Team Malizia ist dort auch wieder am Start mit einem Team. Und dann, was ich natürlich sehr interessant fand, es gibt auch noch ein Schweizer Team, was mitsegelt. Ja, und das war tatsächlich eine sehr so nette, kleinere Diskussionsrunde, weil parallel dazu war tatsächlich eine Veranstaltung eher zur Wissenschaft. Dieser Raum war aber so proppevoll, dass ich mir dachte, ja komm, dann gehe ich in diesen Ocean Race Raum. Und da waren jeweils auch Vertreterinnen von der Stadt Kiel, weil ja Kiel tatsächlich sich selbst auch die Meeresschutzstadt nennt. Also Kiel doch sehr aktiv ist, auch mit der Kieler Woche, die ja auch viele kennen und sowas alles. Genau, und dann war noch eine Session, die ich auch wieder oben in dem großen Raum starke Stimmen für den Meeresschutz, wo viele Personen, unter anderem auch, fand ich sehr spannend, der Bürgermeister von der Insel Borkum eine Rede gehalten hat. Aber unter anderem gab es auch eine sehr, 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 sehr verkürzte kleine Podiumsdiskussion mit Kim, die ICOP-Vertreterin im Ozeandekanenkomitee ist und 3 weiteren von den jungen Organisationen vom NABU waren. Und dann kam der Umweltminister. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
Nee, das war ja ganz gut, um so einen Überblick zu bekommen. Du hast gerade gesagt, dass der Raum, in dem es um wissenschaftliche Sachen zum Thema Meer ging, so überfüllt war. War das dein Eindruck, dass diese ganze Konferenz schon sehr wissenschaftsbasiert ist? Oder ging das Ganze eher so um NGOs aus? Also klar, NGOs arbeiten auch auf wissenschaftlicher Basis, möchte ich gar nicht absprechen. Aber wer würdest du sagen, war so das Hauptpublikum? WissenschaftlerInnen oder NGOs?
Ich glaube tatsächlich, das Hauptpublikum war die Politik.
Okay.
Also es war sehr NGO und wissenschaftlich dominiert. Mir haben so ein bisschen die Industrievertreter gefehlt, weil ich meiner Interpretation nach finde, eine nationale Meereskonferenz ist ein perfekter Ort, um alle möglichen Akteure zusammenzubringen, um das Ganze voranzutreiben. Und wenn ich dann aber höre, dass zum Beispiel in 2 Wochen eine Konferenz zur Offshore-Windanlagen und vielleicht nächstes Jahr so ein bisschen eher die Industrie dominierte so Veranstaltung ist, denke ich mir, ja, aber warum bringen wir denn nicht alle an einen Ort? Ja. Also die Industrie hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt.
Das wird die Podiumsdiskussion auch nochmal anders oder ja, interessanter total machen oder anders gestalten. Es geht ja bei Podiumsdiskussionen auch einfach darum, zu einem Thema Punkte von verschiedenen Akteuren zu hören. Und wenn die nicht vertreten sind, das ist schon ein bisschen schade. Das haben wir auf unserem Podcast auch schon öfter angeklagt.
Also, ja. Nee, total. Also wie gesagt, ich fand generell war der Konsens auf dieser Veranstaltung, wir müssen was tun. Ich finde, dafür ist es ein bisschen zu spät, um zu realisieren, dass wir was tun müssen. Und ja, es ist natürlich immer leicht zu sagen, man hätte sich mehr erhofft. Man muss aber auch sagen, es ist die erste dieser Art. Ich hoffe, es gibt noch eine zweite und vielleicht könnte man ja das dann in die zweite mit aufnehmen.
Ja. Haben die was zu der Zukunft der Nationalen Meereskonferenz gesagt? Also,
ja, absolut ungewiss.
Absolut ungewiss. Na gut.
Ja.
Mhm. Okay.
Ich glaube, das kommt auf den neuen Umweltminister drauf an, ob er das möchte oder nicht.
Okay.
Mhm.
Und bist du froh, dass du hingegangen bist, diese 2 Tage da verbracht zu haben? Also konntest du für dich Mehrwert mitnehmen?
Ja, da hatte ich eine spannende Diskussion drüber, ne? Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt für mich und meine berufliche Karriere den Mehrwert daraus unbedingt schöpfen möchte, sondern es geht mir um die Sache. Mhm. Und ich glaube, dass also alle Leute, die vor Ort waren, kannten sich. Es hat natürlich auch mir geholfen. Ich meine, meine Doktormutter war da, ich konnte mit ihr sprechen. Ich habe sie jetzt auch seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, weißt du, so. Man merkt schon, man hat gewisse Kontakte. Und ich meine auch für unseren Podcast, ich habe super viel Werbung für den Podcast gemacht und so. Cool. Ja, aber es geht mir ja nicht darum, dass ich mehr Leute kennenlernen muss. Es hilft mir natürlich, aber es geht mir wirklich darum, wie kann man Ozean, Umweltschutz, so all diese Sachen eher unter die Gesellschaft bringen und wie kann man vielleicht sogar durch die Politik das Ganze so formen, dass es auch mehr in der Gesellschaft ankommt. Ich will nicht sagen, dass es nicht dort ankommt. Ich glaube, es ist schon relativ viel Aufmerksamkeit für diese Themen dort. Aber es ist zum Beispiel Ocean Literacy, was ja viel genannt wird, so diese Aufmerksamkeit für die Ozeane. Es ist nicht in den, es ist nicht im Schulcurriculum. Es waren keine Kultusminister zum Beispiel dort. Das wäre ja wiederum etwas, wo das BUMV gute Kontakte vielleicht hingehabt hätte. Weißt du, es hat mir so ein bisschen die Aktion gefehlt. Es war, weißt du, der Konsens war da, so wir müssen was tun, aber dieser Konsens kommt für mich zu spät. Und dann wiederum die Leute, die meiner Meinung nach am meisten Drive haben, aktuell was umzusetzen, das sind die Berufseinsteiger, die werden ausgeladen. Und ich finde, weißt du, wir machen das alle, weil wir diese Angst in der Gesellschaft vorbeugen wollen. Wir wollen die Leute, wir wollen denen sagen, hey, wenn du einfach anstatt 7-mal die Woche, nur 6-mal die Woche Fleisch isst, ist das alles, was wir wollen. Weißt du, keiner sagt, so wie ich finde leider, dass von Herrn Söder in Bayern manchmal so angeprangert wird, keiner will, dass wir alle Veganer werden. Wenn du Veganer werden willst, super. Aber einfach ein kleiner Schritt hilft schon relativ viel.
Ja, vor allen Dingen geht es ja oft nicht irgendwie um Regeln und Vorschriften, sondern auch um Aufklärung.
Ja.
Ich möchte niemandem vorschreiben, was er essen soll. Da bin ich wirklich so, ich möchte das nicht. Aber ich möchte, dass die Leute mal kurz sich Gedanken machen, wo das Essen herkommt. Das ist mir viel wichtiger. Dass das nicht so einfach funktioniert. Ja.
Und weißt du, wenn mir dann halt gesagt wird, dass sie es nicht so wichtig finden, Berufseinsteigerinnen einzuladen, weil wir ja nicht so viel zu der Konferenz beitragen können, wie jetzt zum Beispiel eine Direktorin von irgendeinem Institut, finde ich das schon ganz schön Klatsche.
Weil, ja, das finde ich vor allen Dingen zu kurz gedacht.
Ja.
Weil wir sind dann ja schon die, das klingt jetzt blöd, aber wir sind ja schon die ExpertInnen in den nächsten Jahrzehnten, wenn du so willst.
Ja.
Und wir, also ich weiß nicht, ob alle unsere Hörenden sich so mit den wissenschaftlichen Betrieben auskennen, aber in der Wissenschaft wird die wirkliche Forschung eben auch durch die ganzen jüngeren Leute oft getragen. Und bei den Älteren ist es dann eben mehr so, dass die Gelder beantragen und auch die Ideen liefern und so. Aber wenn man sich so auf den Forschungsschiffen anguckt, wer da ist oder, keine Ahnung, hier, ich bin gerade in Finnland, wer hier wirklich taucht und die Proben nimmt und vor Ort ist und im Labor steht und analysiert und so, das sind ganz oft die Early Careers, also die PhD-Studenten oder die Postdocs. Das machen nicht die Professoren oder das macht keine Institutsleiterin. Und ich finde, das ist auch schon ab und zu wichtig, um sich mal zu grounden oder zu erden, dass man im Meer oder mit den direkten Proben im Meer arbeitet. Und das gibt einen einfach nochmal einen ganz anderen Drive. Ich habe da ja auch mit Josefa und Tobias und Björn drüber geredet. Das macht was mit einem. Und deshalb finde ich das nicht gut, die Akteure oder die aktiv Forschenden, nenne ich sie mal, oder aktiv Interessierten, es sind ja auch gar nicht nur Forschende ECOPs, auszuladen. Aber gut, jetzt sind wir wieder beim Beginn unserer Folge.
Ja, vor allem finde ich es halt eine maximale PR-Masche. Es tut mir leid, das so ehrlich zu sagen. Eine PR-Masche, eine Schulklasse einzuladen und dann aber zu sagen, so ja, wir müssen ja mit den Schülern arbeiten. Nein, ihr müsst mit den Schülern und mit den Berufseinsteigerinnen, so ihr müsst, sie sagen immer dieses Intergenerational, das sagen sie immer, aber weißt du, am Ende lassen sich Schüler, die dieses tolle Kunstprojekt gemacht haben, von der PR-Seite viel besser quasi verkaufen, als irgendwelche Berufseinsteigerinnen, die Fragen stellen und sagen, ja, aber was macht ihr denn konkret? Warum ist erst diese erste Meereskonferenz 2025 passiert? Warum denn nicht vor über 10 Jahren? So als, man kann sagen, was man will, aber Klimaschutz ist erst wirklich gesellschaftlich angekommen, als Fridays for Future auf die Straße ging. Und das haben keine experienced oder Professoren oder weiß ich, so erfahrene Leute initiiert. Das war die Jugend. Und das ist natürlich, wenn man sich das jetzt in der Geschichte anguckt, war es oft die Jugend, die das alles initiiert hat. Oder in den 70er Jahren so. Weißt du, es waren immer die jungen Leute. Und das ist ja auch okay und gut, dass die jungen Leute die ältere Generation hinterfragen. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen so, ja, aber so, Was könnt ihr denn zu dieser Konferenz beitragen? Das ist ja nicht so viel. Ihr lernt ja nur Leute kennen. So nach dem Motto.
Nein, das ist vor allen Dingen komplett unfair. Und apropos PR-Masche, ich finde, diese nationale Meereskonferenz wurde sehr schlecht beworben.
Mhm.
Man hat es kaum mitbekommen, dass es die gibt.
Ja.
Plus, man hat auch, als die stattfand, liegt vielleicht auch an der ganzen Sache, die da um Friedrich Merz stattgefunden hat,
auf aber jeden
man hat
Fall.
Nicht viel davon gelesen.
Null.
Ja. Jedenfalls bis heute. Ich meine, wir haben heute den Freitag nach der Meereskonferenz. Also vielleicht können da ja auch Hörende mal ergänzen, ob die irgendwas dazu gelesen haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das in den Medien angekommen ist, was ich total schade finde. Ja.
Genau. Naja. Genau. Mein Ansatz und mein Gedanke ist, wie kriegen wir Meeresschutz aus der Bubble? Und es war nur die Bubble vor Ort und es wird gerade in der Bubble gefeiert, dass es diese Meereskonferenz gab, aber es ist nicht mehr ein Bubble-Thema. So.
Ja, es betrifft alle.
Es betrifft alle und ja, also es gibt noch viel zu tun. Ich hoffe, es findet nächstes Jahr oder im Zweijahrestakt eine weitere statt. Vielleicht ja immer vor den UNOX, kann man ja so etablieren, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, mehr konkrete Maßnahmen, was in Zukunft in Deutschland umgesetzt werden kann, um die Meere zu schützen.
Ja, das unterschreibe ich, Annabelle. Und wir beobachten, was so passieren wird.
Ja.
Genau. Okay, vielen Dank, dass du da warst und uns heute ein bisschen erzählt hast.
Ja, sehr, sehr gerne.
Wir haben ja schon geteasert, nächste Folge wird dann ein bisschen so, wie unser Projekt sonst auch immer ist, dass wir einen Gast da haben, den wir interviewen. Und das ist auch, wir hoffen, oder uns hat das Gespräch auf jeden Fall sehr gefallen, können wir ja schon mal teasern.
Das war echt sehr schön. Genau. Gutes Gespräch. Und genau, deswegen, es geht ja nicht um uns, es geht um die Sache. Und deswegen beenden wir jetzt auch die Folge mit O-Tonaufnahmen von ECOPS, von der Konferenz. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Die Balance war immer so ein bisschen zwischen, wow, es laufen echt schon richtig, richtig, richtig viele Sachen, richtig, richtig, richtig gut. Das war sehr schön, aber dann gab es irgendwie auch immer wieder Momente, besonders in den Deep Dives, wo man gemerkt hat, doch nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Haupterkenntnis, dass man Dinge weiterhin kritisch betrachten muss, gleichzeitig aber nicht den Optimismus und die Hoffnung verlieren darf. Und ich glaube, da sind wir uns aber hier auch alle sehr einig geworden.